Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Genau. Der Dominik hat uns schon ein bisschen eingeführt, hat uns die Lesung gelesen. Und da ging es ja darum, dass wir befinden uns dort am Ende von Davids Leben, der ja schon viel durchgemacht hat, der ja viel verfolgt wurde, auch von Saul. Jetzt ist er an dem Punkt, dass er endlich selber König ist, dass ihm das Reich gehört, die Menschen gehören ihm oder die Menschen sind ihm zugetan. Und Dominik hat uns vorgelesen, dass einmal die Nachricht kommt, dass sich ganz viele Menschen seinem Sohn Absalom zugewandt haben. Also David hat diesen Absalom sogar schon ein bisschen verbannt gehabt, dann kam er wieder zurück und jetzt ist sein ganzes Volk gespalten. Die einen mögen Absalom, die anderen mögen David. Aber die bei Absalom sind irgendwie in der Mehrheit, sodass David aus seiner Stadt, aus Jerusalem, fliehen muss. Wir haben gehört, er macht sich auf den Weg in die Wüste, um dort auf die Nachrichten zu warten, wie sich das alles so entwickelt dort in Jerusalem. Und in dieser Wüstenzeit, oder sehr wahrscheinlich, dass es in dieser Zeit war, schreibt er den Psalm, bei dem wir heute, ja, um den es heute gehen soll. Der Psalm 63. Der Titel ist, lass Gott in der Not deine Seele stärken. Ich möchte uns den Psalm einmal vorlesen. Psalm 63. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen sollen dich rühmen. So will ich dich loben mein Leben lang, in deinem Namen meine Hände aufheben. Meine Seele wird satt, wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager und in den Nachtwachen nachsinne über dich. Denn du bist meine Hilfe geworden und ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. An dir hängt meine Seele. Deine Rechte hält mich aufrecht. Jene aber, die meine Seele verderben wollen, werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Man wird sie der Gewalt des Schwertes preisgeben, eine Beute der Schakale werden sie sein. Der König aber wird sich freuen in Gott. Wer bei ihm schwört, wird sich glücklich preisen. Doch der Mund der Lügenredner wird gestopft. Ich möchte noch einmal mit uns beten, bleibt gern sitzen. Vater im Himmel, danke für dein gutes Wort. Danke, dass es ja ewig währt, dass es genau das ist, was wir brauchen für unsere Seelen. Und Vater, ich möchte dich jetzt für diese Zeit bitten, dass du das Störende fernhältst. Ich möchte dich bitten, dass du ja, unsere Herzen weich machst und öffnest, dass das, was du zu sagen hast, dass es in unsere Herzen kommt und dort Frucht bringt, dass wir dich mehr erkennen, uns mehr an dir erfreuen und ja, dem auch dann entsprechend leben. Herr, bitte, ja, wirke jetzt auch durch dein Wort und durch diese Predigt. Amen. Wir wollen uns diesen Psalm in drei Abschnitten anschauen, mit den Unterpunkten. Erstens, Probleme zeigen deinen Seelendurst. Dann wollen wir aber auch sehen, wie Gott die Seele satt macht in den Problemen. Und dann wollen wir noch sehen, wie Gott auch die Seele festmacht. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Probleme zeigen deinen Seelendurst. Der David, der war ja in Schwierigkeiten in dem Psalm. Und wir sehen zwei Arten von Schwierigkeiten. Wir sehen Schwierigkeiten, die äußerlich waren, also irgendwie um ihn herum, greifbar. Und dann sehen wir Schwierigkeiten, die in ihm drin waren, in seinem Innenleben. Wir schauen mal rein. Wir beginnen mit den äußeren Problemen. Vers 1, als er in der Wüste Juda war. Also sein Körper war in der Wüste. Und dann schreibt er aber auch in dem Vers 2, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir. Also irgendwie war sein Körper in einer Wüste, aber genauso war sein Innenleben auch in einer Wüste. Allein in den ersten Versen, wo David irgendwas von einer Suche, von einem Dürsten schreibt, da wird schon deutlich, David ist sehr, sehr unruhig. Was macht er in der Wüste? Wie gesagt, wahrscheinlich wurde er verfolgt. Vers 10 lesen wir das. Jene, die meine Seele verderben wollen. Es waren Menschen hinter ihm her, eben wahrscheinlich sein Sohn Absalom mit dessen Heer. Und warum ist es wichtig, dass er in der Wüste war? Also was sagt uns das? Ich denke, Umstände, wenn man weiß, in was für Umständen jemand steckt, dann sind die Worte, die er sagt, machen einen riesen Unterschied. Die kommen in ein ganz anderes Licht. Wenn einer eine Postkarte aus dem Strandurlaub bekommt, dann ist es was ganz anderes, als wenn man einen Brief aus einem Gefängnis, womöglich noch aus einem anderen Land, bekommt. Also das hat, je nachdem, wo der was schreibt, hat es eine ganz andere Wirkung. Was macht die Wüste aus? Die Wüste ist ein sehr unangenehmer Ort. In der Wüste herrschen sehr extreme Bedingungen. In der Wüste ist es tagsüber sehr heiß und es ist nachts teilweise sehr kalt. In der Wüste gibt es wenig Nahrung, da gibt es kaum Wasser. Da ist einfach viel Sand, viel Steppenlandschaft, unfruchtbares Land. Und an diesem Ort war David, dort schreibt er das. Und er war eben auf der Flucht vor Menschen, die ihn umbringen wollen. Fazit: David war in der Wüste, er wurde von seinen Feinden verfolgt. Das sind seine äußeren Umstände, wie es um ihn herum ausschaut. Dann ist die Frage, okay, was ist mit seinem Innenleben los? Wie sieht es dort aus? Und hier können wir eine sehr interessante Beobachtung machen. Und zwar sehen wir, dass für David diese äußeren Dinge lang nicht so wichtig sind, wie das, was in ihm vorgeht. Wir schauen mal rein. Verse 2 sagt er: Gott, ich suche dich. Meine Seele dürstet. Vers 3, Gott, ich will dich wieder sehen, so wie früher. Sein Innenleben war für ihn viel relevanter und hat ihn viel mehr umgetrieben als die Hitze in der Wüste oder der Atem von seinen Verfolgern in seinem Nacken. Und in dem ganzen Psalm lesen wir 4-mal, wie David etwas über seine Seele schreibt. Über die Wüste schreibt er nur einmal was. Also sein Innenleben ist ihm extrem wichtig. Und dieser Seele geht es schlecht am Anfang. Er sagt ja hier, meine Seele dürstet. Wenn eine Seele dürstet, von diesem Bild her, dann braucht sie ja Wasser. Also wenn wir Menschen Durst haben, dann brauchen wir Wasser. Seine Seele hat das gebraucht, was ihn am Leben erhält. Das, was essentiell für seine Seele war, das hat irgendwie gefehlt. Wie eben dieser Körper, so ist auch seine Seele in dieser Wüste. Und das zeigt ja schon mal einen interessanten Aspekt von dem, wie Leib und Seele zusammenhängen. Wie das, was um uns rum ist, das beeinflusst, was in uns ist. Und ich denke, hier können wir sogar noch mehr dazu sagen. Ich denke, hier können wir sogar sagen, dass Davids äußere Probleme, also dass er in dieser Wüste dort in Israel irgendwo steckt, das offenbart ihm jetzt, dass eigentlich er in seiner Seele ein Problem hat. Ich denke, das wird hier sichtbar. Ich denke, Davids Seele war davor schon unruhig und hatte davor schon irgendeine Art Mangel. Und jetzt in diesen Schwierigkeiten kommt es erst so richtig raus. Passendes Bild ist vielleicht ein Luftballon. Wenn ein Luftballon einfach so lose da liegt, dann kannst du gar nicht richtig erkennen, ob er ein Loch hat oder nicht. Der liegt einfach so da, da ist nichts drin. Wenn du aber anfängst, den aufzupusten, also wenn Druck drauf kommt, dann merkst du gleich, ob der ein Loch hat oder nicht. Bei David, wenn alles okay ist, kann es sein, er hat diesen Mangel gar nicht gemerkt. Aber jetzt in der Drucksituation, dort in der Wüste, merkt er, dass irgendwas nicht stimmt. Vielleicht sagen wir jetzt, ja klar geht es dem nicht gut. Ich meine, geh du mal in die Wüste, du musst schon sehen, wie es dir da innerlich geht. Aber wir finden ja in der Bibel eben auch Situationen, wo das anders ist. Im Neuen Testament finden wir die Geschichte von Paulus und Silas, die in Philippi sind und dort ins Gefängnis kommen. Aber in diesem Gefängnis können sie Gott loben. Also sie haben keinen Seelenmangel dort gehabt. Ihre Seele ging dort so gut, dass sie, obwohl die Umstände sehr schwierig waren, Gott gelobt haben. Also äußere Umstände heißen nicht immer, dass es auch der Seele schlecht gehen muss. Und hier sehen wir, glaube ich, vielmehr, dass die äußeren Umstände das nochmal offenbaren, nochmal zeigen, ans Licht bringen, wie es dem Innenleben geht. Lass uns mal anschauen, was genau war denn Davids Problem? Was war in ihm los? In Vers 2 sagt er, er benutzt viele Verben, er nutzt das Verb suchen, dürsten und schmachten und sehen wollen oder er will etwas sehen. Das heißt, es sind ja alles Aktionen, die da sind, wenn ein Mangel da ist. Also man sucht nur was, wenn einem was fehlt. Man dürstet nur, wenn man kein Wasser hat. Davids Seele hatte einen Mangel. Was war der Mangel? Es war der Mangel nach Wasser. Es war der Mangel nach was anderem. Danke, Dominik. David beschreibt seinen Mangel, er sagt, meine Seele dürstet nach dir. Ich sehne mich nach dir. Und jetzt, er malt uns das ja eigentlich so vor Augen. Stell dir mal vor, dieses trockene Stück Land dort. Die Wüste, das ist alles gelb, braun und rissig. Nichts Grünes zu sehen. Eine lange Dürreperiode hinter sich. Kein Niederschlag. Die Sonne, sie brennt erbarmungslos nieder. Keine Wolke am blauen Himmel. Kein Stück Schatten. Die Erde ist schon total verbrannt. Alles glüht. Man kann schon an dem Aufsteigen der heißen Luft sieht man, wie alles verschwimmt und kein Lebewesen ist zu sehen. Das ist das Bild, das David hier benutzt, um sein Innenleben zu beschreiben. Und er sagt, so wie dieses Stück Land unbedingt Wasser braucht, Gott, so brauche ich dich. Gott, ich suche dich. Er sagt ja sogar, Vers 2, oh Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Also, oder ernstlich, das, wenn ich morgens aufwache, Gott, das Erste, was ich brauche, bist du. Ich will unbedingt dich. Vers 3, Gott, ich will deine Macht und deine Herrlichkeit sehen, so wie es früher war. Das ist die Ausgangssituation. Davids äußeres Problem, diese Wüste, wo er drin gesteckt ist, dort in diesem Stück Land in Israel, die zeigt ihm auf einmal, dass in seiner Seele was los ist, dass er einen Durst in seiner Seele hat, dass seine Seele, dass es ihr nicht gut geht. Was hat das mit uns zu tun? Ich möchte uns Mut machen, dass wir, wenn wir in äußere Probleme kommen, dass wir auch darin die Chance sehen, die darin steckt, dass wir ja auch über unsere Seele nachdenken. So, Schwierigkeiten kennen wir bestimmt äußerlich. Wir sind wahrscheinlich nicht herausgefordert, durch irgendwelche Wüstenlandschaften zu laufen, wobei Osnabrück an sich jetzt auch nicht so grün ist, aber es ist noch keine Wüste. Und wir haben wahrscheinlich auch keine Menschen um uns herum, die uns irgendwie umbringen wollen. Bei uns sind es wahrscheinlich eher dann kaputte Autos oder vielleicht Arbeitslosigkeit, Krankheiten oder Verletzungen, Ablehnung, böse Worte oder finanzielle Durststrecken. Das sind alles keine schönen Dinge, das ist klar. Es sind eben Probleme. Probleme sind nicht schön. Und doch steckt darin eine Chance. Darin steckt die Chance, dass wir unser Seelenleben einmal genauer anschauen. Je nachdem, wie du auf ein kaputtes Auto reagierst, zeigt sich dann, wie es bei dir drin aussieht. Wie mit dem Luftballon. Wenn Druck drauf kommt, dann zeigt sich, wie es in dir, was in dir los ist. Teilweise kann unser Alltag ja auch sehr einnehmend sein. Wenn alles gut ist in unserem Leben, wenn alles glatt läuft, wenn alles funktioniert, dann preschen wir einfach voran. Wir gehen voran. Und dabei vernachlässigen wir aber oft unser Seelenleben. Und solche Probleme, die bremsen uns dann aus. Und dann müssen wir stehen bleiben eben, weil wir nicht mehr weiterkommen. Und es gibt uns aber die Chance, auf unser Innenleben einmal zu schauen und zu fragen, wie sieht es in uns aus? Wie reagierst du, wenn dein Auto kaputt geht oder wenn du krank wirst? Wenn du unzufrieden wirst, dann ist es ja nicht das Auto. Das Auto macht ja nichts, es ist einfach da. Wenn du unzufrieden bist, dann ist es ja eher deine Reaktion darauf. Und es deutet darauf hin, dass deine Reaktion, dass deine Beziehung zu Gott, dass da irgendwas nicht passt. Wenn du jetzt vor deinem kaputten Auto stehst und diese bekannte Fee kommen würde und du einen Wunsch frei hättest, was wäre das? Die Autowerkstatt? Wenn du krank wirst, du hast einen Wunsch. Seine Gesundheit? Im Vers 2 sagt der David, meine Seele, Gott, sie dürstet nach dir. Vers 3, Gott, ich will unbedingt dich schauen. Die Probleme, die wir mit unseren Problemen haben, sind oft unsere inneren Probleme. Wenn unsere Seele zu weit weg von Gott ist, dann werden die äußeren Umstände erst wirklich zu Problemen. Bei David ist es eben so, er erkennt dieses wahre Problem, dass es eben nicht seine äußere Wüste ist, sondern dass es in ihm was ist. Und er macht sich auf und er geht es an und wenn wir schon mal ein bisschen vorschauen, in Vers 12, auf einmal sagte, kann er dort sagen, der König wird sich freuen in Gott. Seine ganze Seele wird verändert durch das, was er jetzt macht. Also in diesen äußeren Problemen steckt die Chance, dass unsere inneren Probleme rauskommen und dass wir sie angehen können. Und somit werden sie auch eine Chance für einen Startpunkt für Wachstum. Daher lass diese Chancen, die in solchen Herausforderungen stecken, die du gerätst, nicht ungenutzt verstreichen. Auch die kommen ja aus Gottes guter Hand. Okay, es ist jetzt der Startpunkt, aber wie geht die Reise weiter? Dazu kommen wir zum zweiten Punkt, in Versen 4 bis 8. Gott macht deine Seele satt. Verse 4 bis 8. David hat jetzt seine Situation gut wahrgenommen. Er hat gemerkt, okay, da ist dieser Mangel da. Und er macht sich auf die Suche, er macht sich auf die Suche nach Gott. Oder sogar noch konkreter, er macht sich auf die Suche danach, dass Gott in seine Situation kommt. Gott soll einerseits der sein, der seiner Seele begegnet, aber Gott soll auch der sein, der ihm dann äußerlich irgendwie hilft vor diesen Menschen und in dieser Wüste. Vers 3 sagt er, ich möchte deine Macht und Herrlichkeit sehen. Die Macht würde voll gut passen, dass er sagt, Gott, ich will deine Macht sehen, dass sie an diesen Menschen dort offenbar wird, dass du, mein Sohn und sein Volk, das ihm gegen mich, praktisch gegen mich kämpfen will, dass du sie besiegst mit deiner Macht. Und Gott, deine Herrlichkeit möchte ich sehen, dass sie in meiner Seele, dass sie meine Seele satt macht. Wir stellen uns jetzt die Frage, David, warum suchst du eigentlich Gott? Ich meine, da in der Wüste, da wird auch erstmal so ein schattiges Plätzchen das erste gewählt, was man braucht. Und dann gegen diese Verfolger, da wäre doch ein gutes Heer viel besser gewesen. Und ein gut organisiertes Heer, alle voller Kraft, voller gute Waffen. Es gibt Situationen in Davids Leben, da hat er auch das gemacht. Finde eine andere Geschichte, da ist er vor Saul geflohen und er ist zu einem anderen König geflohen, zu dem König der Philister in Gath. Daher jetzt wieder die Frage, David, warum suchst du jetzt hier Gott? Was ist an deinem Gott so besonders, dass du dich so sehr nach ihm sehnst? Verse 4 bis 8 geben uns zwei Antworten, die wir uns anschauen wollen. David sucht bei seinem Gott oder er findet bei seinem Gott unübertreffliche Gnade, das ist das Erste, und er findet bei seinem Gott sättigende Nähe. Wir beginnen mit dieser unübertrefflichen Gnade. Vers 4, denn deine Gnade ist besser als Leben. Deine Gnade ist besser als Leben. Und dieses Denn deutet darauf hin, dass das der Grund ist. Warum suche ich Gott? Denn, ich suche dich denn, weil, also wegen dieser Gnade. Manchmal bekomme ich Gänsehaut, wenn ich über diesen Vers nachdenke. Was heißt das? Deine Gnade ist besser als Leben. Gnade heißt, dass es etwas ist, was Gott schenkt. Einfach so, ganz frei. Für umsonst, haben wir nicht verdient. Ohne Gegenleistung. Was heißt dann besser als Leben? Stell dir vor, es gäbe eine Waage, die den wahren Wert von Dingen misst. Diese alten klassischen Waagen mit diesen zwei Seiten. Aber die eine Seite, die zeigt eben nicht, oder diese Waage misst nicht nach Kilogramm, sondern nach dem echten Wert. In den Sprüchen finden wir so eine Waage, die wird dort beschrieben. Und zwar sagen die Sprüche, nach dieser Waage ist eine kleine Dachwohnung mit einem tropfenden Dach viel mehr wert als ein geräumiges Haus, in dem aber eine zänkische Frau wohnt. Diese Waage würde sagen, lieber die kleine Dachwohnung, die ist viel besser. Und hier wird jetzt das Leben auf diese Waage gepackt. Und komm, wir fangen mal an, dieses Leben so ein bisschen zu beschreiben. Also stell dir vor, das Leben, also das richtig gute Leben. Wir packen alles, was wirklich Positives mal auf diese Seite der Waage. Das ist dieser Mensch, und der hat eine gute Kindheit gehabt, ja. Der wurde bewahrt, der hat eine gute Bildung bekommen. Der hat gelernt zu arbeiten, Arbeit schätzt er. Der hat gute Beziehungen, der hat Familie, der hat gute Freunde, der hat gute Vorbilder gehabt, ist selber ein gutes Vorbild geworden, hat eine ausgezeichnete Work-Life-Balance. Er hat Schwierigkeiten in seinem Leben gehabt, die er überwunden hat. Geld, Gesundheit, schöne Hobbys, alles ist da. Anerkennung, Erfolg. Wir packen das alles auf die eine Seite. Wir packen auf die andere Seite Gottes Gnade. Und die Waage sagt, Gottes Gnade ist so viel besser. Gottes Gnade auf dieser anderen Seite macht dieses ganze Leben zu einem Staubkorn. Im Vergleich mit Gottes unverdientem Zuwenden scheint das ganze Leben wertlos zu sein. Es gibt ein ganzes Buch in der Bibel mit dieser Botschaft, das Buch Prediger. Er beschreibt dort alles und er sagt letztendlich, hey, was du unter dieser Sonne alles suchst, das findest du da nicht. Sondern was du brauchst, ist das, was über der Sonne ist. Du brauchst Gott. David weiß, dass es nichts Besseres gibt, als wenn der liebevolle Gott ihm sich zuwendet. Und David weiß, dass er es nicht verdient hat. Deshalb nennt er es eben Gnade. Und was jetzt richtig erstaunlich ist, dass David voll entgegen dem natürlichen Reflex handelt. In einer Notsituation ist doch eigentlich der Reflex, wir klammern uns mit allem, was wir haben, an unser Leben. An unser Leben. Hauptsache Überleben. Das ist der sogenannte Lebenserhaltungstrieb. Was macht David? Schaut mal rein, Vers 4 und 5. David reagiert genau andersrum. David sagt, Gott, deine Gnade ist besser als Leben, so will ich dich loben mein Leben lang. Er sagt, Gott, hier in meiner Not möchte ich mich nicht an mein Leben klammern, sondern ich möchte mich an dein Wohlwollen klammern, an deine Gnade klammern, sie ist besser. Und dann sagt er, eben, dass er dafür sogar sein Leben hingeben will, um diese Gnade zu rühmen. Diese Feststellung ist für David nicht so eine nüchterne Feststellung aus der Entfernung, sondern ist die tiefste Herzensüberzeugung, weil er fängt ja dann direkt an und sagt, Gott, meine Lippen sollen dich rühmen und ich will dich loben mein Leben lang. Gott, weil deine Gnade so viel besser ist als mein Leben, darum klammere ich mich nicht an mein Leben, sondern ich möchte mein Leben ein Loblied für deine Gnade werden lassen. Gott, ich will nur dich, weil diese Bundestreue von dir ist das Allerbeste. Dafür gebe ich so gern mein ganzes Leben hin. Bei Gott findet er unübertreffliche Gnade, für die er gern sein ganzes Leben hingibt. Aber er findet noch mehr. Er findet sättigende Nähe. Wir kommen zu den Versen 6 bis 7. Und hier wird David nicht nur daran erinnert oder erinnert nicht nur daran, wie gut diese Gnade ist, sondern hier beschreibt er, wie er das wirklich erlebt in seinem Leben. Er sagt dort, meine Seele wird satt wie von Fett und Mark, und mit jauchzenden Lippen lobt dich mein Mund, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager. Das ist ein Dann-Wenn-Satz. Wir kennen es, glaube ich, besser, die Wenn-Dann-Sätze. Dann würde es heißen, wenn David an Gott denkt, dann wird seine Seele satt. Und er sagt nicht nur satt, sondern er sagt satt wie von Fett und Mark. Fett und Mark war damals das Essen. Also wenn es Stück Fleisch, dann Fett und Mark. Ich finde eine schöne Parallele. In Jesaja 25, dort finden wir Gottes Ausspruch und Gott lädt ein und sagt, mein Volk soll zu mir kommen auf meinen guten Berg Zion und dort will ich ein Essen vorbereiten. Und bei diesem Essen gibt es fettige und markige Speisen. Also das, was Gott aufbietet, das beschreibt David hier. Ein Festmahl für die Seele. Ein 5-Gänge-Menü mit den besten Weinen aus Bordeaux. Kunstvoll angerichtet auf dem Eichentisch mit weißer Tischdecke, während gegenüber noch die Sonne am Horizont des Mittelmeers untergeht. Ihr wisst, was ich meine. Das ist hier der Punkt. David sagt, Gott, du verköstigst mich. Deine Gegenwart tut mir so gut, sie schmeckt mir. Meine Seele wird satt. Das hat David schon öfters erlebt, aber eben bestimmt auch jetzt in dieser Situation. Wie muss das gewirkt haben? Lass uns noch mal überlegen. Der David, der ist doch dort, er wartet auf diese Botschaft von seinen Leuten aus Jerusalem. Alle sind irgendwie unruhig und er steckt in der Wüste und alle wissen, oh, es wird zum Kampf kommen, da verfolgen uns welche. Und der David, der sitzt dann da, in diesen schwierigen Bedingungen, strahlt übers ganze Gesicht und fängt an, Loblieder zu singen. Das erinnert schon eher an Paulus und Silas im Gefängnis. Okay, wie passiert es? Wie erlebt David, dass seine Seele satt wird? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass Gott vom Himmel herunterkommt und ihm dort leibhaftig erscheint und dann seine Hand ausstreckt und Davids Seele irgendwie berühren würde. Das passiert ja nicht. Vers 7 sagt er, wenn ich an dich gedenke auf meinem Lager, in den Nachtwachen nachsinne über dich. Über Gott nachzusinnen, macht die Seele satt. Die Bibel und die ganze Kirchengeschichte ist genau davon noch voll. Allein Psalm 1 kennen wir alle. Diese zwei Wege, der wohl dem, der das nicht macht, sondern das andere macht, eben nicht bei den Spöttern sitzt, sondern, wie heißt es da, wohl dem, der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist dann wie der Baum, gepflanzt an Wasserbäche, der auch in der Wüste Frucht bringt. Was hat es mit diesem Nachsinnen auf sich? Also was ist das, wenn das so der Schlüssel ist? Dieses Wort Nachsinnen, das geht so in Richtung Murmeln, Äußern, so Sagen, Grübeln, vor sich her sprechen. Also ein recht aktives, hörbares Nachdenken, das sehr eng mit dem Gebet verbunden ist. Ich habe ein richtig schönes Zitat gefunden, einem gewissen Thomas Watson. Und er hat dieses Nachsinnen verglichen und er hat gesagt, du kannst eine Wahrheit, zum Beispiel die Wahrheit aus Vers 4, deine Gnade ist besser als Leben, die kannst du einfach so verstehen in deinem Kopf. Dann ist es wie wenn du in deinem Garten so eine Fackel hinstellst. Nimmst eine Fackel, stellst sie in deinen Garten, zündest sie an. Was passiert dann? Dann wird es ein bisschen heller und um die Fackel rum wird es auch ein bisschen wärmer. Dann sagt er, wenn du aber anfängst, über diese Wahrheit nachzusinnen, dann ist es wie, als würde die Sonne in deinem Garten aufgehen. Wenn die Sonne dort aufgeht, dann ist es viel heller als diese Fackel. Es ist viel wärmer und diese Sonne bewirkt, dass die Pflanzen anfangen zu blühen, dass Leben entsteht. Wenn wir in diesen Psalm reinschauen, passiert doch genau das. David sitzt dort, er denkt über Gott nach und seine Seele lebt auf, blüht auf, wird satt. Vers 7, er hat es in den Nachtwachen gemacht. Also er hat sich Zeit genommen, anstatt zu schlafen, hat über Gott nachgedacht. Gott, ich will nur dich jetzt, weil ich weiß, dass allein du meine Seele wirklich anrührst und meinen Mangel ausfüllen kannst. Gottes Gegenwart sättigt die Seele. Und in Vers 8 bringt er es auf den Punkt und sagt, Gott, du bist meine Hilfe geworden. Und seine ganze Stimmung schlägt um und sagt, im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Anstatt dass er davor noch suchend war und sorgenvoll war, kann er hier, Vers 8, seinen Jubel ausdrücken. Bestimmt war Gott schon oft seine Hilfe geworden, aber eben auch genau in dieser Situation hier in der Wüste. Diese unruhige Seele, Gott hat ihr geholfen, hat ihn erfreut. Aber er ist auch sehr persönlich. Er sagt nicht, Gott, du bist halt einer, der hilft, sondern er sagt, Gott, du bist meine Hilfe geworden. Dieser Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wir lesen den Psalmen, der die Sterne mit dem Finger rollt. Dieser Gott hat sich herabgelassen. Es gibt dieses Lied, einer von 80 Millionen. Wer weiß, wie viele Menschen damals gelebt haben. Dieser Gott hat sich herabgelassen zu dem einen David dort und ist seiner Seele begegnet. Wenn wir uns fragen von David, warum suchst du diesen Gott? Dann wird er sagen, weil seine Gnade so unübertrefflich ist und genau das ist, was ich brauche, weil seine Nähe so köstlich ist, dass meine Seele davon satt wird und weil er mir immer treu geholfen hat. Insgesamt wirken diese Verse so ein bisschen wie eine Art Kampf. Der David, der wird angegriffen und der Feind ist sehr stark, ist direkt vor ihm. Diese Probleme aus, diese Probleme innen. Und was macht David in diesem Kampf? Er wendet sich an Gott und er fleht zu Gott, er erinnert sich an Gott und dadurch schickt er letztendlich Gott in diesen Kampf. Gott soll diesen Kampf für ihn kämpfen. Gott soll seine Seele beruhigen, diesen Kampf, der in ihm tobt, aber Gott soll auch der sein, der mit seinen Feinden ins Gericht zieht. Und er stellt es so, er schickt Gott ins Schlachtfeld, diesen Vers, was wir gerade gelesen haben, wenn er anfängt, über Gott nachzusinnen. Und Vers 8 finden wir schon eine Art Ergebnis. Gott, ich juble unter dem Schatten deiner Flügel. Ich möchte es auf uns anwenden und für uns können wir sagen, für dich kann ich sagen, für alle deine Nöte gibt es nur einen einzigen Retter. Die Bibel zieht sich durch diese Botschaft zieht sich durch die ganzen Psalmen hindurch, die ganze Bibel hindurch. Es gibt nur einen einzigen Retter und das ist unser Gott. Ich möchte zwei konkrete Handlungen mitgeben oder Anwendungen mitgeben. Das erste ist, halte dich an diese Gnade. Halte dich an diese Gnade. Wie heute, du heute, du kennst die Signale noch besser als David. In Titus 2, Vers 11, da steht, dass Gottes Gnade ist erschienen, heilsbringend allen Menschen. Also wir haben sie gesehen, sie ist sichtbar geworden, diese Gnade. Wir wissen, es ist Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 16 steht dann über Jesus, aus seiner Fülle von Jesus haben wir empfangen Gnade um Gnade. Also wenn also David, der im Vergleich zu uns heute so wenig über diese Gnade wusste, wenn er sich so sehr danach gesehnt hat, wenn für David diese Gnade schon besser war als Leben, wie viel mehr gilt es dann auch für uns heute? Jesus sagt über sich, dass er der Schatz im Acker ist. Auch so ein schönes Bild, dass dieser Schatz, so dieser eine Mensch, der gibt alles hin und er gibt alles mit Freuden hin, um diesen Schatz zu bekommen, um diese Gnade zu bekommen. Jesus kam, um unsere Schuld zu vergeben, um dafür zu leiden. Gott schenkt uns diese Gerechtigkeit von Jesus. Keiner hat das verdient, darum ist es ja Gnade. Du kannst die ganze Welt in die Waagschale legen. Es gibt nichts, was so wertvoll ist, wie das, dass Gott deine Schuld vergibt. Vor einer Weile hat Leon hier gepredigt gehabt und er hat es schön dargestellt mit diesen zwei Herren und mit diesem einen Herrn, der kommt, dem die ganze Welt gehört und der mit der ganzen Welt dann, der reicher war als Elon Musk, in diesem Bild gesprochen, der kommt vor Gott mit der ganzen Welt, mit seinem ganzen Besitz und er steht vor Gott. Gott schaut ihn an und sagt, das alles hat keinen Wert. Du musst deine Schuld bezahlen und du kannst alles nicht hingeben für deine Schuld. Und Gott schenkt uns diesen Schuldenerlass. Gott vergibt Sünde, das ist diese Gnade. Aber nicht nur das, sondern Gott macht ja noch so viel mehr. Gott wendet sich uns andauernd liebevoll zu. Gott hat uns versprochen, uns einmal dorthin zu bringen, wo wir am allerbesten hinpassen, nämlich in seine wunderschöne Gegenwart, wo wir ihn sehen werden. Wenn du ihn noch nicht hast, wenn du Jesus noch nicht hast, dann hast du gar nichts, dann kannst du die ganze Welt haben, du hast gar nichts. Aber wenn du Jesus hast, dann stehst du im Bild gesprochen von einem riesigen Ozean, wovon jeder einzelne Tropfen Gnade ist, und in dieser Gnade steckt die Kraft, deine Seelen zu sättigen. Gerade dann, wenn Umstände und Probleme uns unruhig machen, wenn sie groß werden, diese Gnade ist es, die die Seele satt macht. Es ist nicht die Serie oder der Film, der dann in unsere Gedanken kommt und sagt, hier, geh doch dahin. Das sind alles so trübe Quellen. Das ist doch nicht der Schlaf, der, von dem du dir vielleicht erhoffst, oh, dann bin ich weg für einen Moment und kann das alles vergessen machen. Ich meine, David hat in der Schlacht, in dieser Nachtwache nachgesonnen. Also der Schlaf ist es auch nicht. Und auch schöne Hobbys, die uns vielleicht ablenken, die machen unsere Seelen nicht satt. Es ist allein Gottes Gnade. Und lobe Gott auch dafür. Ich finde es so faszinierend. Von diesen Versen 4 bis 8 ist immer der zweite Teil vom Vers ein Loblied. Also das ist, wenn David über diese Gnade anfängt, dann gibt er seinem ganzen, dann kommt so Lobpreis bei ihm raus und er gibt dem Raum. Nimm dir Zeit, um deinen Gott wirklich anzubeten, hier in der Gemeinde mit Liedern, aber auch zu Hause. Halte dich an diese Gnade. Und das Zweite ist, halte dich an das Nachsinnen. Damit meine ich, halte dich an den Weg, den Gott uns gegeben hat, den Gott geschaffen hat, um unsere Seelen zur Ruhe zu führen. Und das ist eben das Nachsinnen. Das finden wir hier in diesem Psalm, das finden wir in der ganzen Bibel. Durch Nachsinnen wurde Davids Seele angerührt. Was ich so passend finde oder so, es ist spannend, weil ich denke, wir alle glauben das und sagen das, aber erleben wir das auch. Unser Gott ist lebendig, das würden wir alle unterschreiben, aber in diesem Psalm wird es sichtbar, wird es greifbar, dass Gott lebendig ist. Unser Gott ist nicht ein totes Stück Holz, das irgendwo steht, das man noch festmachen muss, das nicht wackelt. Nein, unser Gott ist lebendig, er hat alles gemacht. Also kann er doch auch unsere Seelen, die er gemacht hat, zur Ruhe führen und uns begegnen, uns übernatürlich begegnen, uns übernatürlich in schwierigen Umständen Freude und Zuversicht schenken. Das ist der Ausgangspunkt. Philipper 4, 7, der Vers nach unserem Lernvers heißt, dass Gott uns Frieden verheißt, der über unseren Verstand hinweggeht. Also nimm dir Zeit, über Gott nachzudenken. Hier eine kleine Unterteilung. Nimm dir bei besonderen Gelegenheiten Zeit. Du kennst das bestimmt, du sitzt in der Predigt und der Predigt spricht dich voll an. Du wirst unruhig, du wirst vielleicht sogar sehr erfreut, du wirst so aufgewühlt. Oder beim Abendmahl, vielleicht ist das Abendmahl eine Sache, wo du ab und zu wirklich, wo du merkst, wow, Gott begegnet irgendwie besonders. Oder Leid, Kämpfe, in denen du steckst. Auch das kann sein, dass Gott dir dort eine besondere Unruhe schenkt, wo du sehr sensibel wirst. Oder einfach so, wenn Gott dich mal belebt durch sein Wort. Nutz solche besonderen Gelegenheiten, um diese Gedanken dann zu vertiefen. Das ist, was Gott will, dass du ihm noch mehr begegnest. Bete damit zu Gott. Schlag passende Bibelstellen danach, eben nach diesem Motto, man muss das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Also wenn Gott sowieso deine Seele gerade anspricht und bewegt, dann geh dem nach und füg dem noch mehr hinzu, dass du Gott wirklich erlebst. Aber das Zweite ist, nicht nur die besonderen Gewohnheiten, sondern nutze auch die gute Gewohnheit. Lass es eine Gewohnheit in deinem Leben werden, aktiv über Gott nachzudenken. Tatsächlich gibt es in der Bibel, glaube ich, wesentlich mehr Stellen, wo steht, dass wir über Gottes Wort nachdenken sollen, als dass wir Gottes Wort lesen sollen. Wir sollen auf jeden Fall darüber nachdenken. Und es gibt da, ich habe ein Buch zu Hause, wo sogar sehr konkret 12 Schritte aufgelistet sind, wie man es machen kann. Wichtige Eckpunkte davon sind auf jeden Fall, plan dir ganz konkret Zeit ein. Zeit ist kostbar, das brauchst du. Und plan dir Zeit ein. Um gut nachdenken zu können über Gott, such dir einen ruhigen Ort. Irgendeinen Ort, wo du nicht abgelenkt bist. Ich glaube, wir sind so voll von Ablenkung heutzutage um uns rum. Wir brauchen irgendwie einen Ort, wo wir ohne Ablenkung sind. Vielleicht sogar draußen, im Grünen irgendwo. Nimm deine Bibel mit oder einen Abschnitt oder einen Vers und fang an, über Gott nachzudenken. Wenn du in Ruhe über Gott nachdenkst, mit Zeit, dann darfst du erleben, was David hier erlebt, dass deine Seele satt wird. Das ist etwas Köstliches. Jemand anderes hat über dieses Nachsinnen geschrieben. Er hat gesagt, echtes Nachsinnen ist, wenn ein Mensch so über Jesus oder so über Christus nachsinnt, dass sein Herz von der Liebe zu Christus entflammt wird, wenn er so über Gottes Wahrheit nachsinnt, dass er in sie umgeformt wird, und wenn er so über Sünde nachsinnt, dass sein Herz die Sünde zu hassen beginnt. Ist das nicht genau das, was wir wollen? Wollen wir nicht brennende Herzen für Christus? Wollen wir nicht ein Herz, das von der Liebe zu Gottes Wort erfüllt ist und zu Gottes Wahrheit und einen Hass gegen Sünde? Nimm dir Zeit, dass Gott deine Seele anrührt, wenn du über ihn nachdenkst. Stell dir vor, du hast ein Problem und du wüsstest, die Lösung für dieses Problem ist dieser eine Autoschlüssel, den du irgendwo hier in diesen Räumlichkeiten verloren hast. Wie intensiv würdest du diesen Schlüssel suchen? Verspricht Gott dir nicht, dass die Lösung für deinen Seelendurst seine köstliche Gegenwart ist? Wie sehr suchst du ihn? Such ihn, dass, man könnte sagen, dass deiner Seele diese Gnade eingeflößt wird, damit sie satt wird. Aber wir sehen hier noch mehr von Gott. Gott will die Seele nicht nur satt machen, sondern er will sie auch festmachen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, zu den letzten Versen aus diesem Psalm. Hier finden wir das Ergebnis. David hat die Not, sein Problem gesehen. Er hat Gott gesucht und er hat Gott in seine Situation gebracht. Es gibt eine schöne Liedstrophe, die heißt: There's a place where fear has to face the God you know. Also es gibt einen Platz, wo deine Angst diesem Gott begegnen muss. Dieses Kampffeld, wo deine Angst, dein Problem, wo sie dem Gott begegnen muss, den du kennst. Das ist hier passiert und jetzt ist das Ergebnis da und David hat Veränderung durchlebt. Zwei Dinge haben sich auf jeden Fall verändert. Sein Blick nach innen und sein Blick nach außen. Wir starten mit seinem Blick nach innen. Vers 9. An dir hängt meine Seele, deine Rechte hält mich aufrecht. Das dritte Mal meine Seele. Dieses Hängen könnte man auch mit Festkleben übersetzen. Es ist das Wort, wie Adam und Eva. Der Mann wird seine Frau anhangen, festkleben. David will Gott andauernd nahe sein, er will dort dran sein. Auf dieser Beziehungsebene will er das machen. Adam hat ja auch nicht sich andauernd mit der Hand an Eva geklammert, sondern es ist diese Beziehungsebene, diese Einheit. Er will mit Gott mehr eins werden. Aber dann schaut mal in Vers 9b rein. An dir hängt meine Seele und dann, deine Rechte hält mich aufrecht. Also ist eine Wechselwirkung. Er sagt dann auch, Gott selber hält mich. Das ist dasselbe Wort wie, als der Mose auf dem Berg war und die Israeliten im Kampf waren gegen die Amalekiter. Dort waren zwei Männer mit Mose, die haben seine Hände aufrecht gehalten, die haben seine Hände hochgehalten, dass der Sieg vollbracht wurde. In diesem Festklammern an Gott wird sich David bewusst, dass Gott selber ihn auch festhält. Ich gedacht, wie so ein kleines Kind, das so an der Hand von Papa läuft. Dieses kleine Kind mit den kleinen Händen, das klammert sich so an die Hände von Papa. Aber vor allem wird es dadurch gehalten, dass der Vater mit seiner großen Pranke dieses kleinen Arm festhält. David beschreibt hier, meine Seele ist sicher, sie ist fest bei Gott. Was so spannend ist, wir sind immer noch im Psalm 63. Wir sind noch nicht im Psalm 64. Wir sind immer noch im Psalm 63. Immer noch dieselbe Situation, aber ein ganz anderes Stimmungsbild. Die unruhige, dürstende Seele ist jetzt fest. Sie ist sicher. Vers 8b, sie kann jubeln im Schatten der Flügel Gottes. Vers 12 beschreibt er das dann auch wieder und er sagt, der König aber wird sich freuen in Gott. Er weiß, ich bin der König. Er sagt, ich kann mich freuen in meinem Gott, weil seine Seele eben sicher ist. Vers 12b sagt er dann, wer bei ihm schwört, kann sich glücklich preisen. Also glücklich preisen, sagt David, Leute, ich bin in einer beneidenswerten Position. Ihr könntet mich glücklich preisen, ihr könntet sagen, mir geht's richtig, diesem David, dem geht's richtig gut, weil sein Gott ihn festhält. Er sagt hier, jeder, der bei ihm schwört, ist vor allem im Gegensatz zu denen, die bei irgendwelchen falschen, bei irgendwelchen toten Göttern schwören. David schaut auf seine Seele und sagt, meine Seele ist fest in Gott. Er wird auch in Zukunft für mich sorgen und daher kann ich mich jetzt freuen. Aber es gibt noch eine Veränderung und zwar Davids Blick nach außen. Also er hat nach innen geschaut, jetzt schaut er nach außen und er stellt fest, wenn ich in Gottes Hand sicher bin, dann steht es sehr schlecht um alle, die ihn verfolgen. Es scheint so ein bisschen, als würde er wirklich so ein kleines Männchen in der Hand sitzen und runterschauen auf sich selber in der Situation und merken, von hier oben aus der Hand Gottes sieht alles ganz anders aus. Schaut mal rein, Vers 10. Er sagt, jene, die meine Seele verderben wollen, die werden hinabfahren in die untersten Örter der Erde. Also da sind Menschen, die seine Seele verderben wollen, die mit einer ähnlichen Intensität, wie er selber nach Gott gesucht hat, suchen sie ihn, um ihn zu töten. Und David sagt, um sie steht es sehr schlecht. Er sagt hier drei Bilder. Sie werden in die untersten Örter fahren, sie werden der Gewalt des Schwertes, das wird sie treffen, und Schakale werden sie fressen. Drei Bilder für Gericht. Die untersten Örter stehen im Gegensatz zu dem Ort, wo Gott ist, oben im Himmel. Also sie sind ganz weit weg von Gott. Sie werden Gewalt erleben mit dem Schwert und sie werden ohne Ehre sterben, von Schakalen gefressen zu werden, wenn du nicht begraben wirst, wenn es dich sehr, sehr schlecht trifft. Die Menschen, die sich gegen die aufmachen, die Gott festhält, die legen sich mit Gott selber an. Das stellt David hier fest, er sagt, meine Feinde sind Feinde Gottes. Wer mich jagt, der legt sich mit Gott an. Vers 12b, der Mund der Lügenredner wird verstopft. Solche Menschen, sie lügen, weil sie falsche Götter haben und sich gegen den wahren Gott erheben und dadurch werden sie eben ins Gericht kommen und sie werden eines Tages nichts mehr zu sagen haben. Es wird der Tag kommen, da werden sie schweigen müssen und stattdessen wird sich David freuen in Gott. Gott wird sein Volk verteidigen. David hat letztendlich Gott in seine Probleme gebracht und hat gemerkt, wie Gott ihn festhält und wie Gott sich dann auch um seine Feinde kümmern wird. Ich möchte zum Schluss mitgeben, lass auch du deinen Blick von Gott ausrichten. Lass du dir in deinen Herausforderungen zeigen, wie sicher deine Seele bei Gott ist. Wenn du in solchen Herausforderungen steckst, wenn Geld knapp ist, wenn die Arbeit unsicher ist, wenn Spannungen in Beziehungen da sind oder wenn der Alltag an sich fast nicht zu bewältigen scheint, dann wird dir hier deutlich, Gott selber hält die Seinen fest. Und ja, nicht nur dich, er hält auch deine Umstände fest. Die, die dir gefallen, aber genauso auch die, die dir nicht gefallen. Auch die kommen ja aus seiner Hand. Schlagen letzte Stelle auf, Römer 8, Verse 31 fortfolgende. Dort sehen wir genau das, was David hier beschreibt im Neuen Testament. Römer 8, ab Vers 31. Diese bekannte Aussage, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist eine rhetorische Frage. Und die Antwort ist, niemand kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist. Und dann fängt er an, Dinge aufzuzählen, die vielleicht möglicherweise ja doch noch was ausrichten könnten gegen uns, obwohl wir zu Gott gehören. Vielleicht Drangsal oder vielleicht Angst. Vielleicht können dich Verfolgungen aus Gottes Hand rauben. Oder vielleicht kann Hunger dich aus Gottes Hand rauben. Oder Armut oder Gefahren oder der Tod. Dann sagt er, nein, 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 ich bin gewiss, dass, jetzt fängt er an aufzuzählen, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf mich scheiden kann von dieser Liebe Gottes. Was er hier macht ist, er bringt die Extremen und dadurch deckt er eigentlich alles ab, was es gibt. Tod, Leben, es gibt nichts dazwischen. Tod und Leben markieren die beiden Extremen, in denen wir leben. Hohes und Tiefes, also zwischen dem Höchsten und dem Tiefsten, in all dem, es gibt nichts, was dich von Gottes Liebe, was dich aus seiner Hand, was deine Seele aus dieser festen Hand reißen kann. Das heißt, dass diese Probleme, in denen wir stecken, sie können nur so groß werden, wie Gott sie sein lässt. Menschen können dir nur das tun, was Gott ihnen erlaubt. Und Gott macht klar, ich bring dich durch. Vielleicht leidet dein Körper Schaden, aber deine Seele ist sicher bei ihm. Er hat dir versprochen, er wird sie zu sich bringen. Lass dich dadurch ermutigen. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, dass in diesen Problemen in unserem Leben, dass dort Chancen stecken, dass wir über unsere Seele nachdenken, wie es unserer Seele geht, weil das viel wichtiger ist als unserem Körper. Und wir haben gesehen, dass wir unbedingt Gott brauchen, dass er unsere Seele satt macht. Und wir haben gesehen, dass unsere Seelen bei unserem Gott sicher sind. Ich möchte jetzt auf diese Predigt antworten mit dem Lied Verlangen nach dir, wo wir genau das singen wollen, dass Gott uns diesen Durst nach ihm schenkt.